So, heute freue ich mich ganz besonders, einen ganz tollen Gast bei uns zu haben, den Manfred Luigi Lugmeier. Dein Name werden wir gleich mit was dazu sagen. Luigi ist der CMO von BurgerMe. Und vielleicht wird der eine oder andere BurgerMe kennen. Das ist das erfolgreichste und wachstumsstärkste Startup, kann man nicht mehr sagen. Das hat er schon 2010 auf dem Markt, aber Unternehmen in der Systemgastronomie machen Premium-Burger, Premium-Delivery, ein relativ einzigartiges Konzept, da werden wir auch gleich drüber reden. Aber warum das Ganze, warum es spannend ist, den Manfred oder Luigi bei uns heute zu haben, ist, es geht um Digitalisierung von vielleicht Themen, wo man nicht auf den ersten Blick denkt, dass man die digitalisieren sollte oder könnte. Denn gerade BurgerMe, ich meine, da gibt es McDonald's, da gibt es Burger King, da gibt es ganz andere, wie sie alle heißen, will ja keine Werbung hier machen, und es gibt die Lieferandos dieser Welt. Warum sollte man nochmal sowas erfinden und damit sogar erfolgreicher sein als diese Konkurrenz? Herzlich willkommen, Luigi. Du hast die Frage gestellt, Adam, das gebe ich gleich mal an dich. Wo kommt denn der Name her? Vielleicht
warum Luigi?
Machen wir das mal. Genau.
Ja, erstmal danke für die Einladung. Freue mich auf den Podcast und auf den Austausch. Ja, der Name kommt vom Nachnamen. Also das ist ein Nickname, der schon seit fast 40 Jahren mit mir überall hin mitgeht. Die Alternativen sind nicht so prickelnd, deswegen habe ich dann irgendwie akzeptiert, dass der so ist. Deswegen Luigi, und steht auf meinen Visitenkarten immer als quasi Middle Name. Aber der funktioniert im Englischen, der funktioniert, hat in Amerika funktioniert und funktioniert auch hier wunderbar. Und, ja. Nur in Italien ist es schwierig. Also die Italiener, die nehmen dann an, ich kann Italienisch, und ich habe schon mehrmals probiert mit Duolingo und sonstigen Sachen. Ich müsste mir da, glaube ich, echt eine Auszeit nehmen und 6 Monate nach Italien ziehen, damit ich irgendeine Chance habe, dass die Sprache hängen bleibt.
Dem Luigi gerecht zu werden.
Ja, genau. Also es wäre schon ist ein Lebenstraum, es irgendwann mal zu schaffen, aber aktuell, ich kriege es nicht hin. Also ich fahre gern nach Italien, sehr gern sogar, war auch gerade wieder vor ein paar Wochen. Aber mit der Sprache, das ist schwierig, weiß nicht.
Okay, aber sag uns mal, wie überlebt man, wie schafft man es in einem sehr vollen Business-Bereich tatsächlich zu überleben, etwas zu erzeugen, was funktioniert? Wie habt ihr das geschafft?
Ja, ich glaube, das beginnt eben vor 12 Jahren mit den beiden Gründern, Stefan Köderer und Johannes Bankwitz. Sind damals schon in der Delivery-Industrie gewesen. Also die waren in großen Pizza-Delivery-Unternehmen unterwegs und hatten dann sich irgendwie überlegt, wenn da muss doch irgendwas anderes noch geben, das funktioniert als Delivery-Produkt. Und das war so irgendwie der Ansatz. Die kamen halt aus dem Delivery und hatten da diese Erfahrung, wie das alles funktioniert, und haben das dann einfach auf ein neues Produkt angewandt, wie in dem Fall Burger. Das war auch nicht trivial. Also sie erzählen, ich bin ja nicht seit Anfang an dabei, ich bin seit 4 Jahren dabei, aber sie erzählen halt, wie es da am Anfang gewesen ist, dass die Leute das mit Kopfschütteln hingenommen haben oder gehört haben mit Burger liefern, das geht doch nicht.
Ne? Also gerade in Deutschland.
Ja, gerade in Deutschland. Ja, der kommt doch nie warm an, oder der ist doch nicht, wie soll das alles gehen und wer kauft es? Naja, sie haben es trotzdem gemacht, sie haben das gebootstrapped, das heißt, die haben mit einem Laden angefangen und einfach mal selber in der Küche gestanden und halt all diese Probleme gelöst. Also man muss halt einmal den kompletten Ablauf sich erarbeiten, und da sind auch Innovationen dabei und Failures, aus denen man lernt, um dann so ein System hinzubekommen, dass man dann loslegen kann. Ne? Und einer der größten Probleme war gar nicht der Burger an sich, wie man den als Lieferprodukt entwickelt und produziert, sondern die Pommes. Die werden kalt, die werden lätschig. Das ist halt, keiner will so einen lapprigen Pommes essen. Das war sogar so weit, dass sie die Umfrage gemacht haben, ob man wirklich Pommes braucht.
Und
die Kunden, alle Kunden in Deutschland, also das hat McDonald's denen vor Jahrzehnten schon antrainiert, zum Burger isst man Pommes. Das ist einfach so, das ist Gesetz. Ja, deswegen mussten sie es lösen und sie haben es dann hingekriegt und da muss man halt alles optimieren, das heißt die Fritteuse, das Fett, die Pommes, wie die vorbereitet sind und die Verpackung, damit dann eben ein Pommes rauskommt, den man nach 15, also es dauert ungefähr 10 Minuten alles vorzubereiten und ein Fahrer fährt maximal 15 Minuten bei uns, das heißt insgesamt ist ja unser Delivery nach der Bestellung frisch zubereitet in 25 Minuten beim Kunden. Und die Pommes müssen das halt überleben. Und wenn ich die dann aufmache, dann müssen die warm und knusprig sein. Ja. Und das funktioniert. Das kriegt
ihr hin, ja?
Das kriegen wir hin. Durch diese ganzen einzelnen Optimierungsschritte. Ja. Da kann man nicht nur eine Sache machen, sondern es muss alles passen. Und dann funktioniert das super. Ja.
Und da spielt wahrscheinlich Digitalisierung auch eine ganz wichtige Rolle, nehme ich an, oder?
Genau, also die Digitalisierung, ohne Digitalisierung funktioniert der ganze Ablauf nicht und kann aber auch nicht diese Pace, die wir haben bei der Delivery, flächendeckend einhalten. Ja. Es fängt aber auch schon an in die Experience, die man den Kunden geben will. Es war ja vor 12 Jahren, da gab es ja noch kein Lieferando, da gab es noch keine Portale, sondern da gab es Telefon. Ja, und die meisten, und das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, aber die meisten Online-Orders vor 12 Jahren, da hat man angerufen bei den diversen Pizza-Delivery-Services oder beim Delivery-Unternehmen um die Ecke. BurgerMe hat aber schon von Anfang an diese Phone-Calls oder diese Phone-Orders auch schon digitalisiert und hat parallel einen Webshop angeboten. Also immer halt normale E-Commerce, also E-Commerce gab es ja damals schon. Und das war aber, die Gastro ist immer so ein bisschen hinterher, nicht ganz am Puls der Zeit. Aber die haben dann erst nachgezogen, dass man auch E-Commerce für Essensbestellungen benutzen kann. Und das war so der Ausgangspunkt. Das heißt, es gab einen Webshop und es gab natürlich Telefonnummern. Und alle Orders wurden aber gleich digitalisiert und nicht auf dem Zettel aufgeschrieben oder irgendwo hingefaxt, gab es alles damals. Also das darf man sehen. Es ist noch alles noch nicht so lange her. Aber bei BurgerMe ging es gleich von Anfang an digital los, um dann diese Orders zu sammeln, in eine Cloud zu stellen und dann an die jeweiligen Stores weiterzuleiten, die ja im Liefergebiet des Kunden sind. Und dort jetzt dann kommt es in der Küche raus aus Bonn, auch zu über die Jahre dann optimiert, dass so ein Zutatenextrakt, also eine extrahierte Liste entsteht, wo dann der weiß, der frittiert, was er alles für diese Bestellung in die Fritteuse schmeißen muss, was er alles in den Grill geben muss, dass dann am Ende der dann die Burger baut, just in time alle Zutaten kriegt, die zusammenbaut, in die Tüten, in die Verpackung steckt, die Verpackung in die Tüte steckt und der Fahrer losfahren kann. Und ja, der Fahrer wird natürlich auch digital informiert, wo es denn hingeht und dass er jetzt diese Tour hat. Das heißt, es gibt ein ganzes Fahrermanagement, das digital im Store existiert, wo eben auch natürlich im Austausch mit der Schichtplanung, die jetzt seit einem halben Jahr auf AI basiert und ist, dass man immer genug Leute da hat, die halt jederzeit losfahren können, auch zu Stoßzeiten genug Leute da hat, um halt diese 25 Minuten auch einzuhalten.
Das Thema AI würde ich gern auch gleich mal ansprechen, weil in die Richtung bewegt sich ja die Welt. Aber ihr seid ja ein Riesenerfolg, eine Riesenerfolgsstory. Aber zu einer Erfolgsstory gehören immer irgendwelche Punkte, an denen ihr fast gescheitert seid oder die nicht so gelaufen sind, wie ihr es euch vorgestellt habt. Gab es sowas bei euch auch?
Gab es auf alle Fälle. Ich meine, es ist ja schon eine lange Geschichte, 12 Jahre. Und es sind ja verschiedene Stadien, in denen man so ein Unternehmen entwickelt. Wie ich vor 4 Jahren dazugekommen bin, gab es, glaube ich, so 30, 35 Stores. Jetzt haben wir 130. Das heißt, innerhalb von 4 Jahren haben wir irgendwie 100 Stores aufgemacht. Das sind immer wieder neue Voraussetzungen oder Probleme, die man lösen muss, die vorher nicht aufgetreten sind oder vorher konnte man so lösen und plötzlich ging das aber alles nicht mehr. Das sind zum Beispiel, also was jetzt zum Beispiel Marketing betrifft, am Anfang konnte jeder Store-Betreiber sein eigenes Social Media machen. Das hat dann zu vielen teilweise lustigen Inhalten geführt oder Inhalten, wo man die Hände vors Gesicht schlagen muss, weil das natürlich alles keine Social Media Experten sind.
Klar, ja.
Aber Social Media macht ja jeder. Ne? Also jeder hat ja Social Media. Also ja. Kann man ja annehmen, das ja, lässt man einfach so laufen, geht aber nicht. Ne? Also von einer Brandführung und von einer Marke oder von einem Unternehmen. Wir haben ja Pläne, flächendeckend zu werden. Das heißt, wir wollen ja da mitspielen, wo McDonald's oder Burger King mitspielt. Da sehen wir uns ja von einem Brand oder von einem Auftreten. Also war dann die Lösung, Social Media macht nur noch die Zentrale. Also es machen nur noch mein Team und alle anderen nicht. Die haben genug zu tun, um eben ein kohärentes Auftreten zu haben, um strategisch auf Social Media aufzutreten.
Wird das dann eigentlich angenommen oder wird es eher sagen, die Leute, ich würde es gerne selbst mal? Sind die froh, dass dieser Franchise-Dienst dann?
Die meisten sind natürlich froh, die verstehen das auch. Es gibt immer wieder welche, die da Interesse haben und sich mit denen muss man das dann diskutieren, warum das mehr Sinn macht, wenn wir das machen.
Ja, sehr schön. Andere Dinge, wo es mal so kurz Knopf auf Spitz stand und man sagen muss, um Gottes Willen, da haben wir so richtig mal ins Klo gegriffen, auf Deutsch gesagt, und haben daraus gelernt, das ist das Wichtige. Was lernt man daraus? Was waren Dinge, die wir falsch gemacht haben?
Wir probieren sehr viel aus. Also es ist, deswegen fühle ich mich auch bei Burger Me sehr wohl, weil es eine gewisse Risikobereitschaft gibt, einfach zu sagen, okay, wir wissen jetzt nicht, ob diese Partnerschaft oder dieser Marketing-Channel oder diese neue Art der Werbeform funktioniert, aber wir probieren es aus, weil wir sehen Potenzial, wir machen das einfach. Oder eine Sache, wenn wir schon über Misserfolge reden, also wir haben uns überlegt, das Mittagsgeschäft könnte immer größer sein, es ist einfach sehr abendlastig, das Delivery-Business. Wir müssen da irgendwas, müssen irgendwas probieren und haben uns überlegt, eigentlich mittags ist man leichter, vielleicht ist Burger too much. Wir bieten zwar auch Fingerfood an, aber das ist auch eher deftig. Ich mag das, viele Marken mögen das nicht mehr, eher Richtung Salat oder irgendwas, was sie nicht belastet. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir probieren mit Wraps. Wraps können wir abbilden in unser System, Gastronomie-Küche. Und alles entwickelt. Braucht man wieder neue Verpackungen, Rezepte, also richtig, ist immer Aufwand, ein neues Produkt in den Markt zu bringen. Haben das alles schön gemacht, alles lecker, im Teststore eingestellt und dann festgestellt, nach ein paar Wochen, es will keiner. Es verkauft sich einfach nicht. Also irgendwo ist halt einfach die Connection nicht da, dass Burger Me für Wraps steht. Oder dass Wraps überhaupt das sein könnten, was die Leute dann bestellen, haben wir wieder eingestellt. Diese Fehler muss man halt machen, damit man weiß, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Wir sind das ja direkt und wird halt schnell ausprobiert. Wir haben diese ganzen Möglichkeiten auch in-house, das finde ich auch immer wichtig, auch im Marketingbereich. Ich habe diese ganzen Skills, die ich brauche, um irgendwas umzusetzen, sei es eine neue Kampagne oder eine neue Art von Werbechannel oder sei es ein neues Produkt. Ich habe mein Team, ich muss nicht zu einer externen Agentur gehen, sondern ich habe alle Skills verfügbar in verschiedenen Levels, also Kernteam, aber dann so einen breiten Freelancer-Gürtel, der dann diese ganzen von Texting bis Grafik und sonstige Sachen abdeckt. Und deswegen können wir da sehr schnell agieren und auch ohne große Kosten oder ohne große Overhead. Also wir haben schon viele Fehler gemacht.
Jetzt haben wir Burger Me als ein Beispiel reingeholt, nicht nur um zu gucken, was ihr toll und anders macht, sondern einfach aus dem Gedanken heraus, dass, wir haben es ja gesagt im Vorgespräch, in Deutschland die Digitalisierung, wie viele sagen, hinterherhängt. Was ein großes Problem ist für viele. Ich denke, es ist kein Problem, sondern eine Riesenchance, Denn wenn alles durchdigitalisiert wird, dann hätten wir da keine Möglichkeit mehr, was zu tun. Da ist noch ein großes bestellbares Feld. Und in dem Vorgespräch ging es eben darum, hey, das ist, ist halt ein gutes Beispiel dafür, wie mit KI oder mit Digitalisierungswerkzeugen neue Ideen in dem traditionellen Geschäft möglich sind. Ich meine, Burger bauen, das ist Gastronomie. Und da gibt es ja schon Anbieter. Und es gibt aber ganz tolle Ideen. Wir haben das Beispiel mit dem Waschsalon mal schon mal gehabt. Vielleicht gehst du da mal ein bisschen drauf ein, was so, wo Digitalisierung neue Wege aufmachen kann, gerade auch in Deutschland, wo es vielleicht noch nicht so weit fortgeschritten ist.
Ja, gerne. Ja, ich bin auf dieses Gedankenspiel oder Ansatz oder Idee, wie man ein, sag ich mal, etabliertes oder traditionelles Business auch mal als Opportunity sehen kann. Und da gibt es eine Business-Influencer in den USA, die Cody Sanchez, die habe ich im Podcast gehört, über Boring Businesses geredet. Und das fand ich eine spannende Geschichte. Und sie hat als Beispiel gebracht einen Waschsalon. Ein Waschsalon gibt es schon seit Jahrzehnten. Mhm. In Deutschland ein bisschen weniger verbreitet, aber zum Beispiel war ich eben in Italien vor ein paar Wochen und da in Florenz, und da sind die relativ oft, da geht man ein paar Straßen und ist wieder so ein Waschsalon, das riecht man ja gleich. Also das ist in anderen Gebieten halt, oder in Amerika sehr verbreitet auch. Und die sagt einfach, warum nicht in sowas investieren, also einfach gucken, solche kleinen Small Businesses sozusagen, die funktionieren, die schon lange funktionieren, die auch teilweise dann am Markt sind, weil die Leute, die es betrieben haben oder betreiben, in Rente gehen wollen, und die freuen sich dann, wenn da eine Cody Sanchez vorbeikommt und sagt, hey, ich kaufe deinen Laden. Dann haben die einen Exit und sie nimmt es dann her, und man kann das ja dann enhancen und in die Neuzeit bringen und sagen, okay, da setze ich eine App drüber, die diesen Waschsalon quasi ein bisschen digitalisiert, damit ich weiß, ob eine Maschine frei ist, wenn ich daheim im Apartment sitze, bevor ich runtergehe und dann in der Schlange stehe. Oder ich kriege eine Notification, wenn meine Wäsche fertig ist, und kann dazwischen irgendwo einen Kaffee trinken. Also ich habe ja durch kleine Dinge plötzlich einen totalen Mehrwert, um meinen Waschsalon halt den attraktiveren zu machen. Ja. Und das geht auch mit anderen Sachen. Dieser Denkansatz, der ist besonders reizvoll im Kontext, wenn ich mit jungen Leuten spreche, die aus dem Startup-Bereich kommen. Mhm. Da, und auch in dem Kontext, was aktuell auch auf TikTok unterwegs ist, mit dieser Diskussion oder in dieser Ratlosigkeit teilweise, die sich die jungen Leute aktuell befinden, wie sie denn ihr Leben erfolgreich gestalten. Weil diese traditionelle Geschichte, ich gehe in die Schule und dann gehe ich irgendwo arbeiten, die funktioniert halt nicht wirklich so straightforward, wie sie vielleicht vor ein paar Jahrzehnten funktioniert hat, wo ich dann mit diesem Angestelltengehalt mir ein Haus kaufen konnte oder ein Darlehen, um eine Immobilie zu finden. Das war halt der Weg damals. Was ist aktuell der Weg? Und wenn ich dann sage, okay, kommt dann auf den Trichter, dass ich ein Startup gründen will, da wird halt auch viel Romantik rein interpretiert, auch viel Hoffnung und viel Upside, aber dass es halt auch extrem risikobehaftet ist, dass es extrem schwierig ist, ein Startup auf die Füße zu stellen, dass ich auch nicht frei bin, wenn ich Investment brauche, dann habe ich einen Investor drin, der mir über die Schulter schaut und wissen will, wie ich sein Geld ausgebe. Und ich weiß halt nicht mal, ob es funktioniert. Also es ist halt viele Unbekannte. Und da bringe ich halt ins Spiel so eine Mischung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Burger mehr ein boring Business ist, ja, im Gegenteil. Aber es ist halt ein traditionelles Business. Es ist ein Gastro-Unternehmen, das halt kombiniert ist mit Delivery. Und Delivery ist gerade, sag ich mal, seit einigen Jahren jetzt schon der heiße Scheiß, wie man so sagt. Es entwickelt sich immer noch weiter. Das ist Deutschland auch, wenn man die Märkte vergleicht, immer noch weit hinter UK oder USA, was Delivery angeht. Aber trotzdem ist es ja hier so, dass wie du schon gesagt hast, es ist ein Burger. Ja, gab es vorher auch schon, gibt es von vielen. Aber in dieser Kombination mit schneller Delivery und verlässlicher Delivery ist es halt was Neues. Und um das nochmal zu konkretisieren, wir sind die Nummer 2 im Delivery, im Food Delivery. also jetzt nicht die größten, da gibt es noch einen, der größer ist, der mehr Food ausliefert in Deutschland. Aber so kann man auch einerseits das Risiko minimieren. Ich weiß, ich kann einfach einige Unbekannte streichen. Ja. Ich weiß, dass die Leute lieben Burger. Ich weiß, wie das geht. In unserem Fall, uns gibt es schon 12 Jahre, es gibt 130 Läden, es gibt also 130 Mal funktioniert das. Wir haben die Zahlen, wir wissen, wie viel Umsatz generiert wird, wir wissen die Kosten, wir wissen alles. Ja. Wenn ich jetzt ein Startup gründe, weiß ich nichts. Ja. Ich kann mir vielleicht ähnliche Startups anschauen, ich habe aber nicht die volle Transparenz, weil es ja nicht mein Startup ist. Und in diesem Spannungsfeld ist diese Idee mit diesem Boring Business super attraktiv oder interessant für die Leute, sich da mal, okay, das ist ja komplett was anderes und es löst meine Probleme, dieses Risiko oder ist ja auch diese Unendlich-Schleife. Ich sitze jetzt, ich habe eine Idee oder ich habe noch keine Idee, brauche aber Investment, um da irgendwie rauszukommen, muss aber nebenbei arbeiten. Also es ist viele sind in dieser undefinierten Situation und brauchen einfach irgendwie eine Guidance. Ne? Mhm. Und Franchise-Systeme sind zum Beispiel eine Möglichkeit, so eine Guidance zu bekommen. Oder eben sich halt Sachen anzugucken, wie ein Waschsalon. Es ist vielleicht ein zu primitives Beispiel, es ist für den deutschen Markt vielleicht auch nicht das Richtige. Aber es gibt ja, man muss ja nur mit offenen Augen durch die Welt gehen, was benutze ich denn selber, was jetzt nicht so flashy ist, ja, aber was vielleicht Potenzial hat und es funktioniert. Ich weiß, dass jeder braucht oder viele brauchen. Und was könnte dann dieses 1% mehr an Digitalisierung aus dem machen? Und da habe ich auch schon wieder viel Risiko reduziert, sozusagen.
Ja, in Deutschland gibt es ja ganz viele Boring Unternehmen. Also auf den ersten Blick irgendwie, wie könnt ihr erfolgreich sein mit Lackiermaschinen oder Putzlappenreinigung? Aber da sind dann am Ende die Hidden Champions, die Weltmarktführer sind. Davon gibt es ja ganz viele. Und die fragen sich dann wahrscheinlich schon oft, wie machen wir denn jetzt Digitalisierung? Und da könnte dieser Ansatz doch helfen, oder? Also, dass man diesen KMUs, kleinen, mittleren Unternehmen irgendwie das Gefühl vermittelt, ihr müsst gar nicht diese große Digitalisierungswelle starten, sondern diesen kleinen Schritt gehen. Was meinst du?
Genau, also ich habe einen anderen Gespräch, der hat mir erzählt, dass er einen Teppich haben wollte fürs Büro. Also es gibt online keinen digitalisierten Teppich-Rental-Service anscheinend, oder der halt nicht leicht zu finden ist, aber es ist doch es gibt ja die Teppich-Rental-Services, die zu dir kommen und einen Teppich reinlegen, aber anscheinend nicht digital. Also das wäre schon wieder eine Sache, der man nachgehen müsste. Wie ist das wirklich? Muss man rein recherchieren? Wer macht das? Was gibt es da für Firmen? Haben die eine App? Ja, oder nicht? Und da gibt es halt sehr viel.
Ich lebe die Gedanken auch noch aus einem anderen Grund raus, weil du hast es gerade gesagt, junge Leute überlegen, was mache ich? Gehe ich zum Job traditionell oder will ich vielleicht sogar was gründen? Und wenn die Leute am Gründen sind und Technologie im Kopf haben, dann denken sie meist in irgendwelchen Apps oder in der Idee, ja komm, wir müssen jetzt wie die Facebooks dieser Welt jetzt klein und dann müssen wir skalieren wie die Hölle, also diese Exponential Organization Gedanke. Der ist ein bisschen Gegenteil zu dem, was wir mit dem Nachhaltigkeit sehen. Wenn die Leute sagen, wir wollen eine Craft-Bier bauen oder wir wollen irgendwie ein Bäckerhandwerk wieder etablieren. Und das sieht so aus, als wenn das zwei Welten. Das müssen es aber nicht sein, finde ich. Und genau da fand ich die Idee so toll, die du da reingebracht hast, dass man sagt, ich kann ja zum Beispiel mein traditionelles Boring-Business machen, wobei ich das gar nicht mal boring finde, sondern vielleicht halt, es soll ketzerisch sein, sondern einfach vielleicht nachhaltig. Und gleichzeitig trotzdem gucken, wie ich Vorteile durch Digitalisierung und KI raushole. Die Hefe braucht ihre Zeit und die geben wir ihr, aber die Rechnung und das Marketing, den Blim-Bim drumherum eben nicht. Da kann KI und alles andere gut helfen. Deswegen fand ich die Idee so ganz toll. Hast du jenseits Waschsalon und dem Beispiel mit dem Teppich, das ist ja auch eine coole Idee, noch andere Gedanken oder Ideen, wo du sagst, guck mal da wäre so ein Beispiel, da sieht man, wo das Potenzial ist und wo es die Leute noch nicht heben.
Also mir fällt es jetzt gerade ein, weil mein Blick drauf gegangen ist. Das ist aber schon gelöst. Aber ich habe eine Zimmerpalme und die kommt mit einer App. Also ich habe vor zwei Jahren. Also ich hab eine schlechte Erfahrung mit Palmen. Also die gehen mir immer ein. Ja, es ist immer, irgendwie sind die immer, oder kauft meine, oder man geht zu Ikea, da stehen die mal schön grün da, dann nimmst du eine mit. Ein halbes Jahr später ist die irgendwie kaputt. Und dann habe ich, vor über 2 Jahren, das ist schon, so lange liegt die schon, einen Dienst irgendwie wahrscheinlich auf Social Media empfohlen bekommen. Die verkaufen halt Palmen, die liefern dir eine Palme in der Schachtel und du kriegst aber eine App dazu, die dir sagt, wann du die gießen musst, wann du düngen musst, und funktioniert einwandfrei. Das heißt, die Palme kommt mit der App und es ist ein Spitzen-Value-Add und meine Palme lebt. Und ich glaube, da, ja, das ist ja einfach nur ein Blumenverkäufer im Endeffekt. Aber durch eine App, die weiß, wie mein Wetter ist, also die weiß, wo ich bin, die weiß, wie es warm draußen war und kann damit abschätzen, wie oft ich die gießen muss und so sagen.
Und dann noch ein feuchtes Sensor in den Topf.
Genau, das gibt es sogar auch, das ist noch weiter, das habe ich gar nicht. Das könnte man noch einen Schritt weitergeben, dass ich sogar auf meiner App sehe, okay, wie viel Prozent Feuchtigkeit ist in meiner Blume. Will ich, also für mich ist das schon wieder zu much. Aber können wir machen.
Das könnte was für mich sein. Also ich habe mir irgendwann eine Madagaskar-Palme gekauft und da stand in der Beschreibung, wenn sie die töten, dann steigen sie lieber auf Plastikblumen um und die ist auch dann irgendwann umgefallen. Luigi, ich brauche diese App. Was ist denn euer Erfolgsgeheimnis? Ist es das Produkt oder das Marketing oder der Prozess oder die Mischung? Also was ist es am Ende? Du kennst dich ja mit beidem aus. Du bist ja ein Marketier, der aus dem Produktbereich gewachsen ist. Denn deswegen wirst du wahrscheinlich am besten wissen, was ist denn die gute Mischung?
Also es ist wirklich die Mischung. Also es bedarf eine Optimierung und eine Best Practices in allen Bereichen. Also für den Konsumenten, also um den Bereich brauche ich eben frische Zutaten. Ich brauche eine Infrastruktur, dass diese frischen Zutaten zu einem Läden kommt. Das heißt, wir haben einen großen Logistikpartner, der das alles bringt. Wir müssen die ganzen Produkte sourcen, müssen den Einkauf abbilden, müssen auch das Pricing im Auge behalten und Qualität ist extrem wichtig, um langfristig irgendwo durchzuhalten, muss die Qualität einfach so gut sein, wie es nur irgendwie geht. Dann brauche ich eine optimierte Küche, das heißt, ich muss die Zutaten dementsprechend optimal zubereiten, optimal fürs Liefern zubereiten, das heißt, wir haben einen Spezialgrill, wir haben auch offene Flamme, das heißt, unsere schockgefrorenen Patties kommen in so einen Grillautomaten, der mit offener Flamme die Patties grillt, um halt den optimalen Geschmack hinzukriegen und auch die optimale Temperatur. Dann Hochleistungsfritteusen, um eben die Pommes und anderes Fingerfood in den Zustand zu bringen, dass es eben fürs Liefern funktioniert. Dann brauche ich eine optimierte Personalplanung. Da haben wir zuerst, wie KI noch nicht wirklich so ein Thema war, durch jahrelange Best Practices eine Sammlung und Algorithmen überlegt, wie man die Schichtplanung optimal macht und wie viele Leute im Laden sein müssen, um die Stoßzeiten zu überstehen und solche Sachen. Und seit Anfang des Jahres haben wir mit Nesto eine KI-Lösung zur Schichtplanung, die dann automatisiert basierend auf den vergangenen Daten Forecasts macht, wie viele Leute ich wohl in den nächsten Wochen brauche und dann halt auch automatisiert alle Schichtplanungen an die Leute auch rausschickt, an die ganzen Mitarbeiter. Das heißt, auch die ganzen die Vorlieben, wann wer gerne arbeiten möchte, wann er Availability hat, das wird dann alles automatisch in Betracht gezogen und der Franchise hat dann auch viel weniger Arbeit, diese ganzen Planungen durchzuführen. Dann brauche ich ein optimiertes Liefergebiet. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, ich liefere überall hin, sondern das muss auf die maximal 25 Minuten optimiert sein. Nicht nur, weil es schnell ist, sondern auch, weil dann die Qualität stimmt. Ja, wenn ich eine Dreiviertelstunde rumkarre, das Essen, dann ist es halt kalt und lapprig. Da kannst du noch so eine tolle Fritteuse haben, das geht halt einfach nicht. Das ist der optimale Punkt, ist halt diese 25 Minuten oder schneller. Ja. Dann liefern wir mit E-Bikes aus, wieder Effizienz, klar ist es auch nachhaltig, aber es ist halt meistens halt schneller mit dem Fahrrad in urbanen Gebieten als mit dem Auto. Dann eben so Best Practices. Wir liefern immer nur eine Delivery. Also wir machen kein Order Pairing, wie andere Delivery-Plattformen das machen. Warum? Weil man beim ersten, der hat noch eine optimale Experience, da wird aber die Tasche aufgemacht, da geht schon mal Hitze verloren und der zweite, der in dieser Tour ist, der hat halt einfach eine möglicherweise schlechtere Experience, weil das Essen halt ein bisschen abgekühlt ist. Deswegen, wir liefern immer nur eine Tour, aber halt in sehr optimierten, kleineren Liefergebieten, um halt die optimale Qualität und die Verlässlichkeit aufrechtzuerhalten.
Alles perfekt, aber schade, da werde ich es nicht nutzen können. Dort, wo ich wohne, im Kaff, da ist es so weit weg bis zum nächsten Burger-Mistor, leider.
Ja, das ist, ländliche Gebiete ist für Delivery sowieso schwierig.
Ja. Ja, aber da braucht man immer noch Marketing, oder? Oder weil viel,
genau, weil das ist dann
Product-led Entwicklung, dass das Produkt allein so gut ist, dass man kein Marketing braucht.
Man
braucht
es auch, oder? Ja, man braucht es auch, weil ja, man hat ja auch Konkurrenz. Also wenn man auf Lieferando geht, da ist man nicht alleine. Also da sind ja hunderte von, also wenn man in München, in Schwabing seine Adresse eingibt, dann sind halt da hunderte Restaurants, die mir was liefern können. Ja, da muss man natürlich irgendwo hervorstechen. Das heißt, wir machen ein Multi-Channel, also quasi traditionelles Multi-Channel-Marketing. Wir sind von Social Media bis hin natürlich starke Online-Präsenz. Wir sind so Offline-Channels. Wir haben auch schon Radio gemacht. Also wir haben extrem viele Channels, um halt die Kontaktpunkte in den Liefergebieten, den potenziellen Kunden, so viele wie mögliche Kontaktpunkte zu unserer Brand zu ermöglichen, um halt in die Köpfe reinzukommen, wenn ich Hunger habe, wenn ich was bestellen will, dass dann die Entscheidung auf Burger Me fällt.
Was funktioniert am besten und was funktioniert nicht oder gibt es da auch keine?
Es funktionieren mehrere Sachen gut. Also wir haben ziemlich viel Arbeit investiert, diese Channels zu erarbeiten. Was ich sagen kann, ist zum Beispiel Affiliate-Marketing funktioniert super. Das hätte ich am Anfang nicht gedacht.
Vielleicht übersetzt du kurz für die, die nicht wissen, was es heißt, was Affiliate-Marketing.
Das heißt, man sucht sich Publishing-Partner, die ihren Content mit unseren Angeboten erweitern. Das heißt, die schreiben zum Beispiel über Burger Me oder über Angebote im Essensbereich und platzieren dann unseren Link zu unserem Webshop und kriegen dann eine Kommission, wenn der Verkauf erfolgreich war.
Über den Link. Immer, ihr könnt tracken,
genau,
der Link kam von dem Affiliate-Partner und dann kriegt er Geld dafür.
Genau. Gibt es schon seit Jahrzehnten. Amazon ist der größte Affiliate-Market zum Beispiel. Und ist viel im ganzen E-Commerce ist Affiliate-Marketing ziemlich verbreitet. Ich dachte am Anfang, weil ich komme aus diesem Bereich, also digitalen Publishing und Shopping-Guides und solche Sachen, habe ich alles selber gemacht. Und ich war aber auch am Anfang, wie wir das angefangen haben, nicht überzeugt, dass das ein Channel ist für Food. Also für Food Ordering. Ja. Hat sich aber gezeigt, ist ein super Channel, den wir immer noch weiter skalieren aktuell. Und natürlich was ganz Wichtiges, speziell in Deutschland, man muss auf die Portale optimieren. Also als Food Delivery Unternehmen muss man mit Lieferando, Uber Eats und Volt zusammenarbeiten, weil die Kunden dort bestellen oder viele. Also wir haben das Glück, dass wir schon so lange im Business sind und schon so lange unsere eigenen Channels haben, wie unseren Webshop und unsere App, dass wir einen gesunden Anteil an Direct Orders haben und nicht alles über die Portale. Also für viele, die erst in der Covid-Zeit das Liefern angefangen haben, bei denen spielt sich das meist über die Portale ab. Also die haben, weil es ja viel Arbeit und Invest kostet, seine eigenen Kanäle zu vermarkten und zu etablieren.
Eine kurze Frage dazu. Ich meine, ich habe euch nicht im Kopf, irgendwie auf YouTube so Einspieler-Videos zu haben, wie Coca-Cola und so ein Krempel, was da kommt, oder irgendwie Fernsehwerbung. Ist das nicht euer Motto? Sagt ihr, das machen wir oder macht er nicht? Oder?
Also YouTube haben wir auch schon probiert, ist nicht so effizient. Wir haben auch schon Twitch-Sponsoring gemacht. Ist auch, denkt man sich auch, die Gamer, das ist so, ja. aber es ist auch nicht so trivial, die dann wirklich so zu erreichen, dass es effizient ist. Wie gesagt, wir haben sicher schon alles ausprobiert. Fernsehwerbung hatten wir auch schon. Wir hatten auch schon das ausprobiert. Ist aber alles zu einem gewissen Maße, also wenn man Richtung Fernsehen geht, das muss man so richtig groß spielen. Und da muss ich echt ehrlich sagen, da sind wir einfach zu klein. Also wenn man Fernsehwerbung in Deutschland, wenn mit einem Effekt, also dass da wirklich hinten was rauskommt, dann sind wir im mehrere Millionenbereich, um da wirklich massiv zu bucken auf mehreren Channels gleichzeitig, damit da wirklich sich was tut. Und das ja, ist aktuell noch nicht in unserem, in meinem Budget drin.
Okay, also gegen Ende wüsste ich gern dein Geheimnis. Also als du eingestiegen bist, wart ihr bei 40 Läden, 30, 40 hast du gesagt, und jetzt bei 140. Irgendwas musst du oder müsst ihr in der Zeit richtig gemacht haben. Wahrscheinlich bist du mitbeteiligt an diesem großen Erfolg. Was ist denn dein Erfolgsgeheimnis?
Also ich denke, dass wir im Team sehr agil sind, in so einem Gastro-Umfeld, trotzdem sehr New Work aufgestellt sind und jeder sehr selbstgetrieben ist. Das ist auch für mich ein sehr wichtiger Punkt. Ich habe das in einem anderen Podcast schon mal erklärt, weil ich damals in den USA nach 6 Jahren in amerikanischen Startups die Nase voll hatte von dem Babysitten. Und das hat mehrere Leute haben mich dann angeschrieben, dass sie das interessant fanden. Ich versuche halt nur mit Leuten zu arbeiten, die selbstgetrieben sind, die selbst mitdenken, denen ich nicht sagen muss, was sie machen sollen. Und das ist halt bei Burgermy so eine, da ist jeder selbstgetrieben und jeder bringt sein Know-how und seine Abteilung mit ins Spiel, um diese ganzen Abläufe und dieses ganze, ja, unser Angebot oder wie wir sind oder was wir anbieten, nicht nur für den Konsumenten, sondern auch für den Franchise-Partner. Für die Expansion ist es halt wichtig, dass ich ein Businessmodell habe, mit dem ich Leute finde, die sich selbstständig machen wollen und die das dann attraktiv finden. Die haben ja auch Auswahl. Es gibt ja auch viele verschiedene Franchise-Systeme. Es gibt auch ja für die Option, selber einen Burgerladen einfach aufzumachen und alles selber zu machen. Das ist ja auch eine Option. Ja. Und da müssen wir uns als attraktive Lösung darstellen. Und das ist, was wir halt machen, wir versuchen, den Leuten so viel Guidance wie möglich zu geben. Wir haben eine eigene Akademie, wir haben Betriebsberatung, wir sind mit den Franchise-Partnern halt sehr eng und wir sind, wir versuchen halt die ganze Zeit, den erfolgreich zu machen. Das ist halt unser wichtigster Ansporn, dass jeder einen erfolgreichen Burgermy hat. Das ist dann gut für den Kunden und eben gut für den Franchise.
Ich lese es gerade mal andersrum, weil es hört sich so an, Babysitting in Amerika magst du nicht, aber gleichzeitig habt ihr ganz viel Guidance, ihr habt ganz viele starke Prozesse, das Marketing zum Beispiel wird zentral gemacht, nicht lokal. Das klang für mich nach einem Widerspruch, aber ich glaube, eben habe ich den Punkt verstanden. Euer Ziel ist es nicht, dass die Leute, die bei euch arbeiten, streng nach einer Prozedur arbeiten. Euer Ziel ist, dass die erfolgreich werden.
Genau. Also ist ja immer ein Franchise, da ist es eh schon vorgegeben. Ne? Also Franchise funktioniert nur, wenn sich die Franchise-Partner an gewisse Sachen halten. Das heißt, nicht selber einen Flyer designen, sondern die Flyer von der Zentrale benutzen. Nicht irgendeinen Burger erfinden. Nee, es gibt nur die Burger, die vorgegeben sind. Das heißt, es bewegt sich in einem sehr engen Rahmen. Trotzdem brauchen einige Guidance, um das große Ganze im Blick zu halten, wie ich wachse, was wichtig ist, wie ich mein Team motiviere, wie ich die Qualität hochhalte, wie ich die Prozesse optimiere, all diese Geschichten. Und da ist halt viel, wie soll ich sagen, das kann man zwar, kann man auch alles hinschreiben, ja, aber man muss es leben und man muss die Leute im coachen und das machen wir halt. Das ist für mich nicht unbedingt Babysitten, weil die haben ja einen Ansporn, die sind ja selbstständig. Das sind Unternehmer, die mit unserem System erfolgreich werden wollen. Und wir tun alles, damit sie das sind. Das ist für mich eher Coaching. Mit Babysitting meine ich, ich habe jemand im Team, dem ich alles sagen muss, was er als nächstes machen soll. Und ihm vielleicht dann auch noch seine Wehwehchen seine Befindlichkeiten auch noch mich kümmern muss, damit er die Sachen macht, die ich ihm gesagt habe, dass er machen soll. Nee, ich habe keine Lust mehr auf Mitarbeiter oder Team-Members zu babysitten, was halt damals in Amerika extrem war, weil der Arbeitsmarkt halt nicht viel hergegeben hat, weil boomendes Silicon Valley und jeder sucht Leute und da muss man halt nehmen, was man kriegt und dann ist die Situation halt so, dass man da babysitten muss, um irgendwas zu erreichen. Aber das war halt damals so, dass ich dann halt jahrelang allein gearbeitet habe und mein eigenes Business gemacht habe, um das Trauma zu verarbeiten. Aber das schärft natürlich auch den Blick, mit welchen Leuten, welche Leute ich einstelle, mit denen ich das Gefühl habe oder mit denen ich eben so zusammenarbeiten kann, dass das eben ja, selbst motiviert ist. Ja. Deswegen arbeite ich sehr gern mit Freelancern, weil die sind von Haus aus selbst motiviert.
Luigi, ich habe gelernt, wie wichtig es ist, Ahnung vom Produkt zu haben. Also du hast uns erzählt, dass du ein Marketier mit technischem Hintergrund bist. Und der Zielgruppe, also du hast sehr viel Fokus auf die Zielgruppe, Franchise-Unternehmen, also diejenigen, die das Unternehmen aufbauen. Auf die setzt ihr viel Wert, damit der Kunde am Ende, der Endkunde, davon profitiert. Ich habe viel mitgenommen heute. Wenn du jetzt jungen Unternehmen, jungen Menschen in Deutschland einen Tipp geben könntest, wie sie hier Mut haben, tatsächlich auch mal in Deutschland irgendwas aufzubauen, was würdest du denen denn für Tipps geben?
Mit einer Offenheit an das Ganze rangehen und auch mal einen Punkt setzen, zu sagen, okay, was will ich denn erreichen? Ja, wo ist irgendwie eine Vision zu entwickeln? Der Arnold Schwarzenegger hat gerade ein neues Buch raus, Be Useful. Der erklärt das auch sehr schön in sieben Schritten. Aber da stimme ich ihm auch zu. Es ist, ja, man braucht ein Ziel, damit man weiß, wo man hingeht. Aber man sollte sich auch überlegen oder nicht nur an das Ziel denken, sondern wie komme ich denn zu dem Ziel und sich Schritte überlegen. Und das kann zum Beispiel auch ein Schritt sein, wenn ich zum Beispiel jung bin, dass ich nicht das Ziel verfolge, gleich ein Startup zu gründen, sondern mich erstmal zum Beispiel mit einem Franchise beschäftige, wo schon viele Sachen erledigt sind, wo ich ein Coaching bekomme, um überhaupt das Businessgeschäft oder wie ich ein Business erfolgreich führe, lerne und lerne, erfolgreich zu werden. Und mit dem, sage ich mal, diesen neuen Erfahrungen und diesen neuen Erkenntnisse, dann viel einfacher und viel erfolgreicher wahrscheinlich ein eigenes Business aufbauen kann, wenn ich das will, ja, wenn ich das machen will. Aber eben diese Abstufung, dass ich habe ein Ziel, ja, das ist, was ich haben will oder da will ich hin, aber dann sich dann überlegen, wie komme ich denn dahin am besten und nicht denken, man kann gleich diesen großen Sprung machen oder man muss diesen großen Sprung machen. Also man kann sich Schritt für Schritt auch in einer vernünftigen Zeit sich dem Ziel annähern. Ja.
Ich finde das faszinierend. Das ist eine faszinierende Idee. Und die bringt, das ist so ein bisschen ein Widerspruch zu dem, was man so häufig hört. Schnell durch die Uni, schnell deine Ausbildung, schnell dann in Großkonzernen und schnell die Karriere leider auch. Nee, Ziel haben, selbst wenn ich sage, ich möchte mal ein Unternehmer sein oder Unternehmerin sein, die erfolgreich ist, dann heißt es nicht morgen, dann heißt es vielleicht in 5 Jahren, ich mache erstmal eine Lehre, ich gehe erstmal hier arbeiten und ich gehe erstmal dort arbeiten, um zu lernen, was ich lernen muss, damit ich dann den Schritt machen kann. Da finde ich, da steckt sehr viel Weisheit, sehr viel Klugheit drin. Wenn man dann noch dieses, was wir vorhin angesprochen haben, die Verknüpfung herstellt zur Digitalisierungswüste Deutschland, wo einfach noch ganz viel Potenzial ist, dann sollte das eigentlich jeden ermutigen, ein junger Mensch ist, zu sagen, hey komm, selbst wenn ich jetzt erstmal eine Lehre oder irgendwas mache, ist überhaupt kein Problem. Ich werde mein Ziel erreichen, wenn ich nur lang genug dran arbeite, die Schritte gehe und die Möglichkeiten finde, die sich mir bieten. Luigi, vielen herzlichen Dank. Vielleicht noch ein Schlusswort von deiner Seite für die Community und dann,
Ja, gerne. Also wer Interesse hat, mehr zu lernen, burgermeet.de/franchise, wenn ich den kleinen Link platzieren darf. Vielen Dank.
Und ich finde, wo finden wir dich? Wo finden die dich?
Auf LinkedIn natürlich, Luigi Luckmeier. Da bin ich zu finden, bin ich auch sehr präsent. Genau, versuche mich da auch useful zu zeigen mit Insights und Tipps und regelmäßigen Posts aus meinem und aus dem Burger Me Live.
Du bist sehr useful, sehr wertvoll für uns, für die Community. Vielen lieben Dank, Luigi. Bis zum nächsten
Mal. Ich danke euch.
Dankeschön.
Ciao.